Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Eigentlich ist die RAF-Geschichte, gäbe es da nicht jenes Rentnertrio, das immer wieder Überfälle veranstaltet und anschließend spurlos verschwindet. Die Journalistin Patricia Schlosser hat sich zusammen mit ihrem Vater, einem pensionierten Polizeibeamten, auf die Suche gemacht und beide sind bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Morgen.
Morgen.
Frau Schlosser, Sie haben sich auf die Suche nach diesen drei verschwundenen ehemaligen oder noch tatsächlichen RAF-Leuten gemacht. Warum hat Sie dieses Thema so interessiert?
Ich finde, da stecken einfach so grundsätzliche Fragen dahinter, die also unabhängig von diesen drei Leuten immer relevant sind und interessant sind. Also die Frage, was ist Widerstand, was ist Gewalt, wie weit darf man gehen für seine Ideale? Und diese drei verkörpern das. Das Faszinierende ist halt, dass sie plötzlich wieder aufgetaucht sind. Niemand hatte ja mit denen mehr gerechnet und plötzlich begehen sie diese Raubüberfälle. Und ich weiß noch, dass ich damals abgespült habe, als ich die Nachrichten gehört habe. Und dann dachte ich mir so, was, die gibt's noch?
Okay, wobei die Hürde, da selber ranzugehen, deshalb vermute ich zumindest relativ hoch ist, weil die Ermittlungsbehörden ja vollkommen im Dunkeln tappen.
Ja, das stimmt. Aber das muss einen ja als Journalist erstmal nicht abhalten.
Nö. Muss es nicht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihren Vater damit einzubeziehen?
Ja, das hat sich eigentlich durch ihn ergeben. Also er hat mich mal angerufen, ob ich das auch schon gehört habe von dem Trio und war dabei ganz aufgeregt. Und dabei ist mir dann halt erst so aufgefallen, stimmt ja, der war ja zu der Zeit ein junger Polizeibeamter. Und er hat echt so gewirkt, so, ja, das gibt's ja nicht, jetzt sind die wieder da und so weiter. Und dann dachte ich mir, aha, schau an, wie er über die redet. Aha. Ja, vielleicht wäre es mal an der Zeit, mit meinem Vater über seine Vergangenheit zu sprechen. Und das hat sich dann einfach so zusammengefügt. Das war nicht die Ursprungsidee, aber die kam dann ziemlich schnell dazu.
Herr Schlosser, wie haben Sie es erlebt? Also Ihre Tochter, Journalistin, hat die Idee zu recherchieren und Sie sollen plötzlich aus dem Ruhestand, aus dem Wohlverdienten aktiv werden und Sie unterstützen?
Also mein erster Gedanke war, also spinnt sie total. Ja. Also aber dann ist bei mir ja auch wieder der Jagdinstinkt ein bisschen ausgebrochen und ich habe mich also schon gefreut, mit ihr da tätig zu werden.
Wobei das durchaus dann ein aufwendiges Projekt geworden ist. Sie haben viele Reisen zusammen unternommen, auch nicht ganz einfach zu koordinieren, weil Ihre Tochter lebt in Hamburg, Sie in München. Ja. Höhepunkt der Reise war der Trip nach Jordanien? Fragezeichen.
Ja, aber leider halt ist das, was wir wollten, nicht, haben wir nicht geschafft. Wir wollten ja die Leila Khaled eigentlich vors Mikrofon bekommen und das ist also missglückt, weil es damals in Israel irgendein Aufstand von den Gefangenen war und da hat sie unbedingt hin müssen und damit war das gestorben.
Frau Schlosser, um welche Frau handelt es sich?
Es ist eine Flugzeugentführerin, eine arabische Flugzeugentführerin gewesen, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und sie ist halt insofern interessant, weil sie ja zu einer Zeit, als die drei sich vielleicht so langsam Richtung RAF bewegt haben, war sie halt schon aktiv. Und die Frage war halt, versteckt sich dieses Trio vielleicht im Nahen Osten? Haben die vielleicht irgendwelche Kontakte zur PLO? Und deswegen haben wir uns mit Leila Khaled treffen wollen.
Gut, das hat nicht geklappt. Ansonsten sind Sie bei dieser Arbeitshypothese, glaube ich, auch nicht sehr viel weitergekommen.
Bei der PLO-Arbeitshypothese? Nee.
Frau Schlosser, lassen Sie uns ein paar Sätze über die drei verlieren. Daniela Klette, was ist das für eine?
Also die stammt eigentlich aus Wiesbaden, hat sich da auch bei der Roten Hilfe viel engagiert, das weiß man. Sie kannte wohl auch andere Mitglieder aus der dritten Generation der RAF und war dann später viel in Hamburg, wo sie vielleicht in Kontakt mit den anderen beiden gekommen ist. Und sie ist so, man vermutet, dass sie Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre abgetaucht ist. Und
warum ist sie abgetaucht?
Es könnte sein, dass sie an mehreren Anschlägen beteiligt war. Man hat Haare von ihr an mehreren Tatorten gefunden, beziehungsweise in einem Tatfahrzeug.
Mhm. Volker Staub?
Volker Staub ist einer, der viel in Hamburg unterwegs war. Der war auch schon im Gefängnis. Also der ist mal festgenommen worden schon als RAF-Mitglied. Hat dann 4 Jahre abgesessen. Und ja, kurz nachdem er wieder draußen war, ist er auch schon wieder untergetaucht.
Dann gibt's noch einen dritten, Burkhard Garweg, der ein Stück jünger ist als die beiden anderen.
Genau, der ist viel jünger als die anderen beiden. Der ist wohl durch die Hafenstraße, heißt es immer so, in Kontakt mit Ernst Volker Staub und Daniela Klette gekommen. Er ist halt wirklich noch als Schüler abgetaucht. Also verrückt, wie lange der schon im Untergrund lebt.
Weiß man, ob die zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam abgetaucht sind?
Gemeinsam, ob sie gemeinsam abgetaucht sind, weiß man nicht. Also die Haftbefehle sind in unterschiedlichen Jahren ausgeschrieben worden.
Weiß man, in welcher persönlichen Beziehungskonstellation die zueinander stehen?
Man weiß, dass sie sich auf jeden Fall von der Hafenstraße her kannten. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass Daniela Klett und Ernst Volker Staub zusammen wären. Aber ob das stimmt, keine Ahnung.
Überfälle auf Geldtransporter, Überfälle auf große Lebensmittelläden. Wie viele Überfälle dieser Art hat es gegeben und wie viel Geld haben die erbeutet?
Also insgesamt geht man von 12 Raubüberfällen aus. Inzwischen könnte es aber auch sein, dass man die Zahl da wieder runterschrauben muss. Also zuletzt hieß es jetzt schon wieder von der Polizei, vielleicht sind es auch nur 10 gewesen oder 9. Das ist also nicht so ganz klar. Man geht davon aus, dass sie ja inzwischen, also beim letzten Überfall haben sie 400.000, sollen sie 400.000 erbeutet haben.
Damit kommt man ja eine Weile hin.
Damit kommt man eine Weile
hin,
ja.
Auch im Untergrund.
Ja.
Die Überfälle sind begangen worden mit Schnellfeuergewehren, mit Panzerfäusten. Weiß man, woher diese Waffen kommen?
Die Vermutung ist, dass sie aus alten RAF-Depots stammen. Also so eine altertümliche Waffe wie eine Panzerfaust, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Dass die mit sowas unterwegs sind. Könnte ja gut sein, dass sie die einfach noch aus alten RAF-Beständen, aus irgendwelchen Waldverstecken, in irgendwelchen Garagen oder so geholt haben.
Von außen betrachtet ist es kaum vorstellbar und kaum begreiflich, dass man drei Leute, die auf so eine Art und Weise leben, nicht findet, obwohl, ich vermute mal, der Ermittlungsaufwand relativ hoch ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die im Untergrund bleiben können, ohne dass man sie findet?
Eine Erklärung habe ich nicht dafür. Das ist ja das Faszinierende daran. Wie schaffen sie das so lange? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ein Unterstützernetzwerk haben, das so sie nach außen abschirmt und ihnen viele Arbeiten abnimmt und ihnen auch aushilft mit Sachen wie zum Arzt gehen und so weiter. Und vielleicht sind sie ja einfach gar nicht in Deutschland und deswegen sieht sie auch hier niemand. Ne? Das ist ja immer das Merkwürdige. Warum sieht die niemand? Also vielleicht leben sie hauptsächlich im außereuropäischen Ausland und kehren nur für die Überfälle hierher zurück.
Sie haben, Frau Schlosser, die Familien angeschrieben oder zumindest die Familie Garwig angeschrieben. Mit welchem Ergebnis?
Keine Antwort. Kann man ihnen aber auch nicht direkt vorwerfen, denke ich mal, bei der Familie. Das ist halt, also es muss ja schrecklich für die sein.
Sie haben ehemalige RAFler angeschrieben. Mit welchem Ergebnis?
Fast keine Antwort. Wenig Antwort.
Wie viele Briefe haben Sie da verschickt, plus minus?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Wahnsinnig viel. So viel, wie ich noch nie geschrieben habe in meinem Leben an Briefen.
Wie sind Sie an die Adressen gekommen?
Ja, das kann man schon recherchieren. Also das kriegt man schon raus, wenn man recherchiert.
Wer hat geantwortet?
Also geantwortet und gesprochen habe ich zum Beispiel mit Christoph Wackernagel, mit Karl-Heinz Delvo habe ich gesprochen und mit Günther Sonnenberg, beziehungsweise der hat mir mal geschrieben.
Also Günther Sonnenberg, das ist derjenige, der ich glaube 1977 in Singen nach einer Schießerei verhaftet wurde,
genau.
Selbst einen Polizisten schwerst verletzt hat, selber einen Kopfschuss abgekriegt hat. Wie war dieser briefliche Kontakt zu dem? Wie würden Sie den taxieren?
Also ich hatte mich zuerst sehr gefreut, von dem was zu hören, aber der Brief war merkwürdig formuliert. Es ging eigentlich hauptsächlich um seinen Kopfschuss. Also er wollte, glaube ich, gerne ausdrücken, was ihm damals angetan wurde. Das war, glaube ich, so sein Anliegen, was ich da so rausgelesen habe. Und er hat danach auch nie wieder zurückgeschrieben. Also ich wollte dann mich gerne mit ihm treffen, aber da kam dann nichts mehr zurück.
Karl-Heinz Delvo, auch einer, der viele Jahre im Gefängnis war, verurteilt auch wegen des Überfalls auf die deutsche Botschaft in Stockholm, ich glaube 1975. Wie haben Sie den erlebt?
Also ich habe ihn erstmal sehr nett erlebt. Ich fand es sehr freundlich von ihm, dass er sich mit mir in einem Café getroffen hat, damit ich ihm mein Anliegen schildern kann. Das haben ja die meisten nicht gemacht, sich das überhaupt mal anzuhören. Er wollte dann aber nicht mitmachen bei dieser Sache und hat mir dann später noch eine Begründung per E-Mail geschrieben. Und da habe ich mich ziemlich geärgert, weil die war nämlich so ganz schön arrogant, muss ich fast sagen, so in der Richtung, passt ihr mal mit eurer eigenen Generation auf, ihr wisst ja gar nicht mehr, was ihr eigentlich wollt. Wir wussten wenigstens, was wir wollten, hat er geschrieben.
Christoph Wackernagel, einer, den wir auch, glaube sogar zweimal hier in Leute zu Gast hatten, ein Schauspieler, der auf eine relativ schräge Art und Weise zu RAF gekommen ist, nur kurz dabei war, auch nach einer Schießerei verhaftet wurde, viele Jahre im Gefängnis war und als einer der ersten auch bereut hat. Welchen Eindruck hat der auf Sie gemacht?
Einen sehr reflektierten. Also er ist ein total energiegeladener Mensch, der einen beim Interview wirklich fertig macht mit seiner, der springt auf und schreit rum und das ist der Wahnsinn, den so zu erleben. Aber die Art, wie er darüber spricht, da merkt man einfach, dass er sich sehr genau damit auseinandergesetzt hat.
Sie haben, Frau Schlosser, das Buch veröffentlicht im Untergrund, Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Ich ist klar, das sind Sie, mein Vater ist auch klar, das ist Guido Schlosser, RAF auch. Aber was hat das alles mit dem Gesäß von Franz Josef Strauß zu tun?
Das muss eigentlich mein Vater beantworten.
Herr Schlosser, Sie sind dran.
1972, wie ich bei dem Einsatz in Fürstenfeldbruck dabei war, war eben auch Franz Josef Strauß mit dabei. Und wie die Schießerei eben angegangen, ich bin als Melder eingeteilt gewesen und war auf dem Tower in Fürstenfeldbruck. Und dann waren da die ganzen Politiker und der Einsatzstab oben. Dann haben halt ist die Schießerei losgegangen und dann haben die zurückgeschossen und dann ist Glas runtergesplittert vom Tower oberhalb und dann ist halt alles fluchtartig die steile Treppe runter und da ist eben der Franz Josef Strauß einer der ersten und das ist eine ganz schmale Treppe und da hast du dann bloß noch den Riesenhintern vom Herrn Strauß gesehen und da habe ich halt so flapsig da meiner Tochter damals in Jordanien erzählt, da hast du bloß den Arsch von Franz Josef Strauß gesehen, ein Riesenarsch, das war alles.
Wobei das natürlich der mit Abstand vergnüglichste Teil dieser ganzen Veranstaltung war, also dieses Finale, dieses Terrorfinale in Fürstenfeldbruck, eine Katastrophe in jeder Hinsicht, dass es überhaupt zu diesem Terroranschlag während der Olympischen Spiele kommen konnte. Eine Polizei, die hoffnungslos überfordert war. War Ihnen das, diese Überforderung während Ihres Einsatzes auch klar?
Das war uns schon klar.
Ja.
Man hat also junge Leute gesucht, die keine Kinder und nicht verheiratet sind, für so einen Sondereinsatz.
Also eben. So einen wie Sie damals?
Ja, so einen wie ich. Und ich war da noch bei der Einsatzhundertschaft und also so kaserniert, so halb kaserniert. Ich war da 22 Jahre alt, noch nicht mal 22 Jahre alt und da sagt keiner Nein. Und ich habe auch nicht Nein gesagt. Ich habe zwar gesagt, es könnte gefährlich werden, aber wahrscheinlich ist das alles schon erledigt in Fürstenfeldbruck.
Wie oft haben Sie gedacht, dass Sie Glück gehabt haben damals in dieser Nacht? Weil wenn die ganze Geschichte anders gelaufen wäre, hätten Sie ja möglicherweise auch unter den Opfern sein können?
Ja, das ist mir schlagartig erklärbar, wie wir praktisch den toten Kollegen gesehen haben und dann die ganzen Terroristen, die Juden und die toten Israelis. Das war ein furchtbares Erlebnis für mich und das hat mich jahrelang eben beschäftigt. Und damals hat es ja keine Hilfe gegeben vom Arbeitgeber.
Also von psychologischer Seite.
Am nächsten Tag haben wir wieder gearbeitet. Also, gar nichts.
Aber eins hat sich geändert. Unmittelbar danach hat man die GSG 9 aufgestellt in der Erwartung oder in der Hoffnung, dass sowas nie mehr passiert.
Und der Herr Wegner, der war ja damals in Fürstenfeldbruck dabei. Habe ich ja öfters gesehen da und er war ein Genscher, sein Adjutant damals. Und der hat sich auch sehr deutlich in seinen Vernehmungen geäußert dazu, dass da eben vieles falsch gemacht worden ist.
Das Leben im Untergrund, Frau Schlosser, Sie haben während der Recherche dann auch Kontakt zu einem ehemaligen Linksterroristen oder Linksextremisten aufgenommen, der in Venezuela abgetaucht war, Thomas Walter. Was müssen wir über den wissen?
Der war Teil einer Gruppe, also auch nur drei Leute, die Mitte der 90er Jahre abgetaucht sind und ihnen wird vorgeworfen, dass sie versucht haben, ein leerstehendes Gefängnis in Berlin zu sprengen. Das ist aber misslungen.
Abgetaucht heißt, der ist dann irgendwann in Venezuela aufgeschlagen und hat wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre verbracht, darauf zu hoffen, dass ihn niemand findet?
Ja, über 20 Jahre. Also der hat fast so lange im Untergrund gelebt wie dieses Trio, das RAF-Trio, was jetzt noch gesucht wird.
Sie haben auf welche Art und Weise mit dem Kontakt aufgenommen?
Über einen Messenger.
Also sowas Ähnliches wie Skype?
Das ist nicht so wie Skype, sondern man könnte sagen, so ähnlich wie WhatsApp, nur besser verschlüsselt.
War der skeptisch oder hat er sich gefreut, dass er sich jemandem gegenüber öffnen kann?
Der war schon skeptisch, aber ich habe ihn einfach zu einer Zeit kontaktiert, wo sie gerne mit der Presse Kontakt aufnehmen wollten, weil sie halt einfach in einer neuen Situation waren. Sie hatten jetzt oder haben jetzt eine Art Asylstatus in Venezuela, ja, und sie hatten das Anliegen aber, dass sie nicht mehr strafverfolgt werden von Deutschland aus. Aha. Und deswegen haben sie gerne mit der Presse gesprochen.
Und der Spiegel hat damals dann auch eine Geschichte mit ihm gemacht, wenn, ja, ich mich richtig erinnere.
Genau.
Wie groß war die Angst des Thomas Walter in all diesen Jahren davor, enttarnt zu werden und schlussendlich ausgeliefert zu werden nach Deutschland?
Also ich glaube, das war so phasenweise, wie er es mir geschildert hat. Manchmal gab es auch so einen gewissen Instinkt, so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass es fast schon manchmal Spaß gemacht hat, in Anführungszeichen jetzt. Aber es gab auch immer wieder Phasen, wo sie halt dachten, jetzt sind sie kurz davor, dass sie auffliegen. Und dann war das natürlich schrecklich für die. Und es war so, er meinte zu mir, es ist dann halt so, wenn man denkt, ja, es könnte sein, dass wir aufgeflogen sind, die Polizei könnte morgen vor der Tür stehen und man nimmt alles ganz bewusst wahr. So, ich trinke mein letztes Bier vielleicht in Freiheit. Ich esse mein letztes Stück Kuchen in Freiheit.
Haben Sie das Gefühl gehabt, als Sie dann mit ihm gesprochen haben, dass der ein Stück weit zumindest auch die Erkenntnis hatte, dass sein Leben doch auch ein Stück weit zerstört war?
Ich glaube, so nimmt er das nicht wahr. Also er sagt schon, dass es Komitee, so wie sie das damals versuchten und was sie damit zeigen wollten mit dem Anschlag, dass das vielleicht der falsche Ansatz war. Aber er sagt auch, dass er stolz darauf ist, links zu sein, dass er stolz darauf ist, ein Revolutionär, sagt er, zu sein. Also das ist schon nach wie vor so, dass er nicht das Gefühl hat, dass sein Leben falsch gelaufen ist, sondern er sieht sich als jemand, der versucht hat, was zu ändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem RAF-Trio heute auch so ist.
Wobei alternde oder altgewordene Revolutionäre ja vielleicht auch was Komisches haben, oder?
Ja gut, aber ich weiß nicht, wenn man älter wird, das merke ich immer bei meinem Vater, dann wird man ja nur außen älter und innen fühlt man sich trotzdem noch jung. Er sagt immer, er schaut in den Spiegel und denkt sich dann, mein Gott, bin ich das? Ich fühle mich gar nicht so, wie ich aussehe.
Ist das so, Herr Schlosser?
Ein wahres Wort,
okay,
meine liebe Tochter. Das stimmt wirklich so, ist so.
Sie haben einen gemeinsamen Besuch gemacht bei einem ehemaligen RAF-Sympathisanten und Unterstützerpaar, das irgendwo in der Waldachei lebt. In einem Wald aufgeschlagen. Herr Schlosser, das waren zwei Leute, Frau Krämer und Herr Thiene. Wie haben Sie die erlebt?
Komische Leute, ja.
Warum?
Erstens ist schon mal angegangen, dass die ja getrennt praktisch, da ist nur so ein Wohnwagen drin gestanden und die Frau hat im Wohnwagen gelebt, scheinbar mehr oder weniger, und er in der Hütte.
Aha.
Und meine Tochter ist als erste reiner und dann ist es lang nicht gekommen. Und dann haben wir schon ein bisschen Angst gehabt, weil das war als Polizist ist man ja immer, sie geht weg, kommt eine Viertelstunde nicht. Und man weiß ja nie, es hätte ja sein können, dass dort,
ja, dass die was vorhaben. Also, um korrekt zu sein, Sie sind ehemaliger Polizist und Sie waren nicht bewaffnet bei diesem Besuch.
Ich war nicht bewaffnet, okay. Nein, ich habe keine Waffe.
Frau Schlosser, wie sind Sie auf die beiden gekommen und wie kam es dann zu dem Besuch?
Naja, wenn man recherchiert, dann stößt man zwangsläufig auf Leute, ja, so in dem Umfeld von diesen dreien. Und ich hatte denen auch einen Brief geschrieben, aber ich habe halt nie eine Antwort auf diesen Brief bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, Papa, wir fahren da jetzt einfach vorbei. Naja, und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, er soll mal im Auto bleiben, ich werde mal hingehen und klingeln. Und das habe ich, okay, dann auch gemacht.
Wovon leben diese Leute? Wissen Sie das?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, für die ist Geld nicht so wichtig. Also die haben nicht so viel, so wie es aussah, aber die brauchen, glaube ich, auch nicht so viel ihrem Verständnis nach.
Sind die nach wie vor auf Linie oder sind die reflektiert und sehen manches heute auch anders als früher?
Nee, es war ein bisschen wie in so einer Zeitkapsel. Also ich hatte fast das Gefühl, als wenn man wieder so in die 80er Jahre katapultiert und würde einfach mit Leuten sprechen, die das so sehen, wie sie das auch schon vor 20 Jahren gesehen haben.
Stimmt. Haben Sie dieses Gefühl auch gehabt?
Das Gefühl habe ich also sehr. Und wie zum Beispiel er über den Schleier zum Beispiel geredet hat, immer so abfällig, das hat mir also wahnsinnig geärgert. Also wir haben ihn dann entsorgt, so ungefähr.
Okay.
Er findet das gut, man hat ihn einfach entsorgt. Der hat also da über Menschenleben, das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Und das hat also mich schon.
Wobei man dazu sagen muss, also nicht nur Schleier ist dann schlussendlich nach diesem ganzen Drama getötet worden,
ja, ja,
sondern bei dieser Aktion heute vor 42 Jahren im Übrigen sind ja auch etliche Begleiter Schleiers, ja, ermordet worden. Ich weiß nicht, wenn Sie sich auch, Herr Schlosser, an dieses Terrorjahr 1977 zurückdenken. Schleier war der dritte, davor gab es Buback, dann kam Ponto.
Ja, es war ein schlimmes Jahr, war das. Und auch als Polizist Man ist viel auf der Straße und viele Kontrollen. Und die Kontrollen hat man geändert früher. Das war das ein No-Go, dass man mit der Waffe jemanden ein Auto kontrolliert, dass
mit
man
die Waffe
oder Maschinenpistolen ins Gesicht hält oder auf den Körper hält. Aber das ist dann gang und gäbe gewesen.
Hatten Sie damals auch Angst? Oder gab es Situationen, in denen Sie Angst hatten?
Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, wenn so Kontrollen waren, weil ich hatte ja nie gewusst. Ja. Es ist ja immer wieder mal was passiert. Und klar, und ich war ja noch jung da. Also das ist, man hat schon immer Angst, aber große Angst haben wir da nicht gehabt. Große Angst habe ich in Fürstenfeldbruck gehabt, das stimmt.
Wir haben, Frau Schlosser, über diese beiden gesprochen, die da im Wald gelebt haben, ehemalige Unterstützer, Frau Krämer und Herr Thiene. Haben Sie die beiden auch gefragt, A, ob Sie die abgetauchten drei kennen und B, ob Sie möglicherweise Kontakt zu denen haben?
Ja, natürlich.
Und?
Nee. Kennen Sie nicht, haben Sie keinen Kontakt zu denen.
Haben Sie es ihnen geglaubt?
Ich glaube schon, dass sie früher gekannt haben, aber dass sie nichts mehr heute mit ihnen zu tun haben, das kann man nicht beurteilen.
Also wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, dass man so eine Geschichte jahrzehntelang zu dritt im Untergrund leben, eigentlich ohne Unterstützer kaum hinkriegen kann. Würden Sie sagen, man braucht da 5, 8, 10, 12 Leute, die immer für einen da sind, wenn man sie braucht? Oder wie sehen Sie es?
Also ich denke auf jeden Fall, dass man Unterstützer braucht. Mhm. Selbst wenn sie im Ausland leben, um ihre ihre Raubüberfälle begehen zu können, da braucht man ja mehr Leute, die ihnen bei den Vorbereitungen helfen und sie danach auch wieder verstecken. Also man kann es ja so ein bisschen vergleichen auch mit dem NSU-Trio. Die hatten ja auch eine Menge Unterstützer.
Man braucht irgendwann mal einen Arzt, man braucht einen Zahnarzt. Wenn man jetzt nicht jemanden hat, der einem direkt hilft, braucht man möglicherweise irgendeine Gesundheitskarte. Mhm. Wie schätzen Sie es ein, Herr Schlosser?
Die zwei im Wald, wenn wir das nochmal aufgreifen. Also ich glaube, dass also die beiden als Unterstützer nicht in Frage, und die sind verbrannt als Unterstützer, weil so dumm werden die nicht sein, dass sie mit denen in Verbindung setzen, weil die werden dann mit Sicherheit noch überwacht. Und es spricht da einiges dagegen, dass Unterstützer in Deutschland, weil sonst hätten sie ja Autokäufe nicht selber gemacht. Das ist ja irgendwas, wo man leicht vielleicht durch einen blöden Zufall auffallen kann.
Was die Unterstützer angeht, Frau Schlosser, ehemalige RAF-Angehörige?
Nee, das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Naja, die sind ja so unter Beobachtung sicherlich.
Bis heute?
Na, ich will damit jetzt nicht sagen, dass die alle überwacht werden, aber also sich so nah irgendwie zu verstecken, das glaube ich nicht.
Ehemalige Stasi-Leute? Also es gab ja auch eine sehr innige Verbindung in den 80er Jahren zwischen ausgestiegenen RAF-Lern und der ehemaligen Staatssicherheit der DDR?
Ja, also das könnte auf jeden Fall sein. Allerdings muss man dazu sagen, eigentlich sind sie ja zu einem Zeitpunkt abgetaucht, wo die Mauer schon gefallen ist. Also die Stasi hätte nichts mehr davon gehabt, denen zu helfen. Es wäre dann höchstens noch möglich gewesen, weil sie schon welche kannten und die dann aus persönlicher Nähe denen geholfen haben. Aber so als Stasi-Mitarbeiter wohl eher unwahrscheinlich.
Glauben Sie, dass die drei zusammenleben? Oder glauben Sie, dass jeder für sich sein Ding macht und man sich halt ab und an mal alle 2, 3 Jahre trifft, um gemeinsam einen Überfall zu machen?
Ja, ich glaube, dass sie getrennt voneinander leben, ja. Ich glaube, das ist einfach einfacher, sich dann zu verstecken. Andererseits, wenn man natürlich jetzt wieder das Trio nimmt, das NSU-Trio, da waren die auch zu dritt in einer Wohnung. Ne? Man glaubt es kaum.
Über viele Jahre.
Genau, also man kann es wirklich nicht so sagen.
Herr Schlosser, haben Sie eine Erklärung dafür, warum Ihre Kollegen bei dieser Intensität der Suche nicht fündig werden?
Habe ich keine Erklärung. Entweder haben die so ein unheimliches Glück bis jetzt gehabt, oder sie sind so unheimlich clever, aber so clever sind sie nicht, weil sie sind haben immer wieder Fehler gemacht. Ja, und man ist ihnen nicht auf die Schliche. Darum denke ich immer, ich glaube, dass die im Ausland sind und da nur herkommen, um die Vorbereitung zu treffen, weil sie machen es meist ja selber. Ich glaube gar nicht, dass so große Unterstützerkreis da tätig ist, und die kommen vom Ausland irgendwo her und schlagen dann zu.
Und sind zügig wieder weg.
Sind wieder weg, ja, genau.
Die Bilanz dieses, ich weiß gar nicht, Frau Schlosser, wie lange hat das ganze Projekt bei Ihnen gedauert? Auf der Suche nach den ausgestiegenen RAF-Lern? Ja. Ihr Vater war auch die kompletten 1,5 Jahre dabei?
Ja.
Was hat das mit Ihnen gemacht, Herr Schlosser?
Man fällt irgendwie in ein Loch. Man glaubt es zwar nicht, wenn man noch aktiv ist, aber dann später fällt man irgendwie in ein Loch. Man sucht verzweifelt irgendwas Sinnvolles zu tun. Aha. Und ich habe ziemlich lang gebraucht, und da war das wirklich nicht schlecht. Ich habe mir einfach dann wieder besser gefühlt, ich bin für irgendwas zu gebrauchen und so. Da haben wir schon, ja. Und wir haben uns ja oft gezopft und so. Es war also wirklich belebend.
Familientherapie.
Sehr guter Ausdruck.
Ich wollte gerade sagen, Frau Schlosser, das war ja letztlich ein familientherapeutischer Akt, den Sie da mit Ihrem Vater veranstaltet haben.
Mhm. Ja, ich denke, das ist auch so die Hauptsache, die eigentlich bei dieser eineinhalbjährigen Recherche auf jeden Fall als Ziel rausgekommen ist. Wir mögen das Trio nicht gefunden haben, aber für uns beide hat es total viel gebracht, weil wir hatten jetzt nie so ein super tolles Verhältnis zueinander. Wir waren halt Vater und Tochter, man sieht sich ab und zu, aber mehr jetzt auch nicht. Wir waren jetzt nicht besonders eng, aber durch diese Geschichte mussten wir uns halt dann irgendwie zusammenraufen und als es mal losging, musste die auch weitergehen und dadurch hat sich unser Verhältnis wirklich komplett geändert.
Das heißt, Herr Schlosser, Ihre Tochter ist Ihnen noch ein Stück mehr ans Herz gewachsen?
Das stimmt, ja, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen und wir werden da auch weiter tätig bleiben.
Ja? Also in einem anderen Projekt. Ist es so geworden, wie Sie sich vorgestellt haben?
Die Recherche mit meinem Vater?
Nein, nicht die Recherche mit dem Vater, sondern anschließend kommt ja dann auch das Schreiben und das muss man ja auch noch hinkriegen.
Also das Schreiben war auf jeden Fall ein sehr, sehr herausfordernder Prozess, weil ich komme ja eigentlich vom Fernsehen und vom Radio und das ist schon nochmal eine komplett andere Nummer, wenn man dann ein Buch schreiben muss und diese schöne Ebene Bild und diese schöne Ebene Audio einfach weg ist und man alles, was an Emotionen durch allein Audio rübergebracht wird, durch die Stimme, verliert man und man muss plötzlich alles beschreiben. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch eine wahnsinnige Herausforderung.
Wie ist es Ihnen ergangen, Herr Schlosser, als Sie dann den Text Ihrer Tochter gelesen haben? Was haben Sie da gefühlt?
Da hat es auch einige Probleme gegeben, weil mit einigen Passagen ja nicht einverstanden war. Ich habe gedacht, ich komme zu blöd rüber, weil es hat ja bloß eine einzige Aufnahme gehabt und sie hat sich ziemlich streng an diese Aufnahme, Audioaufnahme von Jordanien, hat sie sich gehalten, auch beim Buch.
Das muss man jetzt ganz kurz erklären. Also ihr Erlebnis 72 bei diesem Überfall auf die Olympischen Spiele und ihre Rolle damals als kleiner Streifenpolizist, das haben sie ihrer Tochter in Jordanien, als sie da im Hotelzimmer viel Zeit hatten, sozusagen aufs Band gesprochen.
Genau, in einem Sitz. Einen Sitz haben wir das drauf gesprochen, ja.
Da hat er immer Angst, dass er irgendwie blöd rüberkommt. Das ist aber gar nicht so.
Wir wollten dieses Thema jetzt gar nicht ansprechen.
Ja, jetzt haben wir es wieder angesprochen.
Also beenden wir dieses Thema. Wir sind einigermaßen gut ausgekommen, ja.
Gut, dann beenden wir nicht nur dieses Thema, sondern auch die Sendung mit einer ganz simplen Frage. Werden die drei jemals gefunden werden oder bleiben die verschwunden?
Ich denke, irgendwann wird die Zeit sie schon einholen und sie werden gefunden werden.
Herr Schlosser?
Ich denke auch, dass irgendwann, also wenn es tatsächlich weitermachen, wenn es natürlich jetzt aufgehört haben, dann wird die Problematik, dass man es findet, schon, glaube ich nicht, dass man es findet. Und wenn sie aber weitermachen, denke ich mal, werden sie mal einen schweren Fehler machen.
Und dann?
Dann werden sie also erwischt. Also sie sind für mich keine Helden, das muss ich also deutlich sagen.
Das heißt, die gehören ins Gefängnis?
Die gehören ins Gefängnis, ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Eins gehört.